ist wirklich komplett nervig und es hilft auch keinem. Ich habe auch noch keinen getroffen, der danach sich besser fühlt oder irgendwie cleverere Ansätze hat, seinen Glauben zu leben. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen bin ich da komplett, also raus bei der Nummer, ja.
Herzlich willkommen zu einem neuen Jahr mit Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web.
Lukas.
Simon.
Lukas, ich habe mal eine Frage an dich.
Im neuen Jahr gleich eine Frage, ja. Da bin ich aber aufgeregt.
Ja, es ist auch immer gut übrigens, mit Fragen anzufangen. Ja. So soll das Leben beginnen, ja. Da muss man mit später Fragen. Im Sterbebett nur noch reden. Also meine Frage ist, wie fühlst du dich eigentlich so jedes Mal, wenn wir mit unseren Cast beginnen quasi, du setzt dich an den Rechner, machst Skype an, hoffst, dass die Internetverbindung stehen bleibt und dann, ja, weißt du, du musst gleich mit mir da auslegen. Was geht dir da durch so durch den Kopf vorher?
Ich denke, hoffentlich labert er nicht so viel Scheiße. Nein, Quatsch. Oh, das war Beziehungspflege, ne?
Ja. Wir sind ganz close, Leute.
Ja, man muss sein Verhältnis ja immer wieder klären, ne? Das lernt man von den Sozialwissenschaftlern, dass es immer eine Kultur gibt in jeder Beziehung. Und selbst wenn sie von außen krankhaft aussieht, es ist ein eingeübtes Verhalten, das beiden etwas gibt.
Man könnte auch sagen, ein bizarres symbiotisches Verhältnis.
Ja, symbiotisch. Das ist mir ein bisschen zu close. Ja. Also, ich bin immer gespannt. Es ist ja durchaus so manchmal beim Casten, dass man so irgendwie, man kommt ja immer aus seiner Alltagssituation raus. Also in meinem Fall bedeutet das, ich hatte einen Schultag ab 8.30 Uhr und bin vorher noch eine Stunde mit dem Rad dahin gefahren und dazwischen mit dem Rad zu meiner Regionalgruppe, wo man sich kollegial berät. Da war ich 4 Stunden lang und dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe von meiner Frau, die einen Abendtermin hat, jeden Montag das Kind in die Hände genommen, habe fröhlich mit meiner Tochter Zähne geputzt und was auch immer und sie ins Bett gebracht und unsere Castzeit leicht nach hinten verschieben müssen, weil es doch ein wenig dauerte. Und dann denke ich immer so, puh, okay, Bibel. Aber das Coole ist, dass sich das meistens lohnt. Also eigentlich immer. Manchmal habe ich den Eindruck, nach dem Casten, boah, es war ganz schön anstrengend und der Flow war nicht der größte. Meistens, wenn ich mir das dann im Nachhinein aber anhöre, wenn Jones es bearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass der ganze Bullshit raus ist, dann denke ich doch, krass, also es war irgendwie ein cooles Gespräch, was meistens daran liegt, dass die Bibeltexte doch herausfordern und irgendwie nochmal so ein bisschen auf andere Weise wach machen, egal wie der Tag vorher so gelaufen ist.
Boah, das war der weiteste Bogen. Ne? Ja, das war Antwort, Alter. Ich frage mich jedes Mal, was soll das nur werden? Ja, wie kann das eigentlich gehen? Ich lese ja immer vorher nochmal kurz über den Text drüber, um sozusagen, weißt du, so ein bisschen die Gedanken schon weich zu klopfen. Und dann stelle ich fest, da ist ja gar nichts. Und das kriegt man ja manchmal auch in den Folgen mit, dass ich dann immer das Gefühl habe, ich habe nichts zu sagen. Und es ist mir bei der letzten Folge dann auch aufgefallen. Da habe ich sogar explizit gesagt, dass ich nichts zu sagen habe und redete dann los. Ja, also der Heilige Geist ist am Ende doch in mir drin, glaube ich.
Ja, bist du sicher, dass der dann geredet hat?
Es kann kein anderer sein. Meine Bildung ist es nicht. Neues Testament, auf der Humboldt-Universität hatte ich glaube, eine 2, ja, und dann auf unserer Hochschule hatte ich eine 3, ja, elendig. Aha.
Ich finde es schön, also, dass du so ein alter Pfingstler bist, da war mir gar nicht so bewusst. Ja, und dann habe ich halt keine Sachen verstanden, aber da hat der Heilige Geist halt geredet.
Ja, Halleluja, Amen.
Vielleicht nutzt Gott auch all die zerbrochenen Teile deines Wissens und fügt sie bei Gelegenheit mal zusammen. Das könnte ja auch eine Wirkung des Heiligen Geistes sein. Auch das war wieder ein sehr schöner, langer Bogen, der uns fast schon zu unserem sehr schönen einen langen Bogen im Bibeltext führt. Aber
wir sind ja noch nicht
letzte Folge. Genau, da haben wir zurückgeblickt auf das Jahr und uns gefreut, wie schön alles ist. Und jetzt können wir uns noch mehr freuen über die Pause, die wir jetzt gerade hatten. Ja, hin haben uns viele liebe Leute unterstützt, auch noch auf andere Weise über Steady.
Ja, aber auch Leute, über Kommentare. Vielen Dank das für all das.
Richtig cool.
Richtig gut.
Ein schönes Neujahrsgeschenk. Ja, aber jetzt lass uns mal nach vorne blicken, Simon. Was sind deine Offenbart Cast Goals 2019?
Ich habe Bock, mehr zu machen. aber nicht nur im Sinne von mehr vom Gleichen, sondern natürlich neuen geilen Scheiß zusätzlich zu dem geilen Scheiß, den wir jetzt schon machen, weil mir Podcasten einfach gefällt. Also das ist einfach, woran ich richtig Spaß habe. Ich rede gerne und viel.
Und wenn nur immer ein Mikro dabei wäre, ne? Wenn nur immer ein Mikro da wäre.
Sagt ihr. So wie damals, weißt du noch, auf dem Weihnachtsmarkt?
2017 meinst du, die Weihnachtsfolge.
Ja, die Weihnachtsfolge in Berlin und so. Wurscht jetzt, ja. Ich mache das gerne und ich möchte da gerne mehr von machen. Und wie das aussieht, da haben wir ja auch schon Ideen, aber am Ende ist ja immer nichts in Stein gemeißelt, ne?
Liebe Rauschebart-AbonnentInnen, ja, ihr könnt euch glücklich schätzen, wir freuen uns mit euch in einiger Zeit mal so die ein oder andere Sache, die wir ausprobieren wollen, zu teilen, dass ihr uns ein bisschen Feedback geben könnt. Ihr seid ja schon besonders lange Supporter und mit euch, da können wir bestimmt das ein oder andere schon mal ausprobieren und dann freuen wir uns auf die Rückmeldung, bis es dann für alle verfügbar wird.
Ja, was wir zum Beispiel in der Vorbesprechung ja gar nicht diskutiert haben, aber es ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, Lukas.
Oh, jetzt live. Oh,
es ist richtig live jetzt. Achtung. Hoffentlich bringe ich den Lukas nicht in Probleme.
Jones hat schon die Schere. Nein, schnipp, 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 schnipp.
Hast du Bock auf ein Forum, Alter?
Ein Forum? Ein Forum. Alter, wie 90er bist du denn?
Ich weiß nicht. Weißt du, das Ding ist ja, dass ja, ja, Forum ist schon ganz schön 90er und ich bin halt 32 Jahre alt, ja. Oh, 1998, da hatte ich mein erstes Counter-Strike 1.0 mit ISDN 512K Leitung, ja. Das, da kannte ich mich schon mit Foren aus, ey, meine Herren. Aber es ist trotzdem ein wunderbares Tool, das Menschen nutzen. Das benutze ich bis heute Foren und da sind Menschen, ich glaube, die sind jünger als ich in diesen Foren unterwegs. Das Schöne ist, da werden Daten so, man kann die so übersichtlich sammeln und man kann dann weiterreden und das ist halt alles übersichtlich. Ich mag das. Was denkst du eigentlich so darüber? Hattest du da Bock drauf?
Ich krieg bei Foren immer schon so einen Pickel, weil ich denke immer, man muss sich dafür schon wieder registrieren, noch irgendwie ein neues Passwort anlegen oder dasselbe benutzen wie immer. Oh, oh, oh. Und dann kriegst du da immer 1000 Nachrichten. Sie haben meine PN erhalten. Ja, oder das Forum wurde geupdatet. Oder neuer Thread erstellt. Und ich finde, Foren sind praktisch bestimmt für irgendwelche speziellen internen Organisationen, aber da gibt es auch bessere Content-Management-Systeme inzwischen.
Ach, Foren. Es gibt für mich persönlich allerdings keinen Kommunikationsweg, der so sexy Text und Inhalte an andere weiter kommuniziert wie Foren.
Für Gruppenkommunikation macht das schon Sinn. Ach, weißt du was? Ich hatte darauf jetzt keinen Bock, noch so ein Forum aufzusetzen, auch weil ich in meiner Lebenszeit schon so viele Foren selber aufgesetzt habe. Aber wenn da draußen jetzt die ganze Horde sagt, Alter, wenn ihr nur ein Forum hättet, 2019, wow, dann wäre ich voll glücklich und dann würde ich das so gut supporten und dann würde ich Beiträge schreiben, noch und nöcher, weil Foren sind einfach ein geiles Kommunikationsmittel. Dann würde ich das natürlich auch mit angehen,
Simon. Leute, ihr habt es gehört, rastet aus auf allen sozialen Medien, bei uns in der Kommentarsektion. Disliked diese Folge, wenn ihr ein Forum wollt, ja. Mir egal, macht irgendwas Ausfälliges und dann gibt's ein Forum. Bam.
Ja, Simon, ich freue mich ja vor allem darauf, dass wir dieses Jahr das Markus-Evangelium vollenden.
Naja, voraussichtlich, ne?
Also, wer weiß, so Gott will und wir leben, wie Jakobus geschrieben hat.
Was hast du eigentlich gedacht, wie lange wir brauchen werden für dieses Markus-Evangelium?
Ich habe so gedacht, in 2 Jahren kann man durchkommen.
Ah, krasser Dude, ey.
Naja, also 2 haben wir ja schon. Ne, am 30. Januar 2017 haben wir angefangen.
Stimmt, das war Ende des Monats und ich habe so gehofft, wir schaffen es Anfang des Monats, aber gut Ding will Weile haben.
Ja. So ist es. Ja, und wir haben das Jubiläum, die 100. Folge, also 83 Folgen sind schon geschafft, das heißt, wir haben noch bummelig 17 Folgen und in dieser 100. Folge wollen wir natürlich auch Neuerungen veröffentlichen, das heißt, wir sollten noch ein bisschen arbeiten, Simon, wird jetzt mal Zeit hier.
Warte, zum Beispiel, dass wir dann in Zukunft nur noch mit Hemd und Krawatte aufnehmen. Ab 100.
Ja, genau. Sachen, die euch wirklich interessieren, Leute.
Leute, Qualität, ja, steckt auch in der Kleidung.
Ja, aber wisst ihr was, ihr könnt euch ja jetzt schon vorstellen, wie wir wohl hier sitzen und all das, was ihr euch vorstellt, ich bin ein evangelischer Theologe, ist richtig. Boah. Simon, hast du denn noch irgendwas für diesen Podcast, was du dieses Jahr in Angriff nehmen willst, wo du richtig Bock drauf hast?
Das ist jetzt so ein persönliches Wunschprojekt. Aha. Ja, ich habe Bock, auch noch einen, also einen zweiten Cast aufzubauen. Wo ich über ganz anderen Scheiß rede, so ganz unfromm. Und
während du hier sehr fromm daher redest.
Ja, also wirklich, man hört die Engel singen.
Vergleichsweise.
Ja.
Ja.
Stark. Und was das wird, es steht auch noch nicht so richtig fest. Da denke ich manchmal an Filmkritik und Spielekritik. Weiß ich
mal
nicht.
Was Neues, was es noch nicht gibt,
ja, in einem Podcast. Das braucht die Welt total krass. Ich mache am besten einen Podcast über Politik und nenne den zum Beispiel Die Lage von Deutschland. Und dann mache ich noch einen Podcast über Computerspiele und den nenne ich den The Podcast. Und dann mache ich noch einen Retro-Podcast über Computerspiele, den nenne ich Bleib für immer. Und dann mache ich noch und so weiter, ja, zum Beispiel, oder ich mache einen Podcast über, sagen wir mal, wichtige Dinge aus Gesellschaft und Wissenschaft und das nenne ich dann BRB Wissen, ja, und so weiter. es wird fantastisch, Leute.
Du bist so ein Spacken,
haltet euch fest.
Weißt du, Simon, das, ich kann ja auch mal gerade eine Bombe platzen lassen, so nebenher.
Bam, jetzt bin ich gespannt.
Denn dieses Jahr werde ich nebenher auch einen Podcast veröffentlichen, zu 90%.
Was?
Aber das ist noch geheim.
Das wusste ja nicht, ja, weil ich so geheim ist.
Ja, das ist total geheim. Es werden jetzt, wird jetzt kein Run-On-Podcast wie unser, der über ewig viele Folgen geht, sondern ein kleines Projekt, das auch vom Aufwand her überschaubar ist, sodass es sich mit unserem Podcast hier nicht in die Quere kommt. Und das wird was Spezielles, wo ich aber noch nicht ganz fertig bin in der Vorbereitung und in den Absprachen mit eventuellen Supportern. Deswegen kommen weitere Informationen erst später.
Boah, krass, ey, du lässt mich jetzt quasi, also ihr da draußen, die ihr zuhört, ihr wisst jetzt wirklich genauso viel wie ich, das ist ein bisschen...
Jedenfalls, das ist ganz spannend, wir können uns ja nach dieser Folge nochmal darüber unterhalten. Ja. Genau, wird so ein Projekt sein, das monatlich erscheint wahrscheinlich und am Ende des Jahres auf jeden Fall schon wieder vorbei ist. Also ein kleines, thematisch sehr eingeschränktes Format, ein bisschen anders als dieser Cast.
Wir sind gespannt, ja, aber worauf unsere Hörer am meisten gespannt sind, warum das eigentlich ist, alle hier sind und sich schon scharen zu unseren Füßen.
Oder halt auch vorspulen.
Ist ja das Markus-Evangelium. Und Lukas,
ja,
mein lieber Herr Freund Klette, liest vor aus Markus 13, die Verse 14 bis 19.
Wenn ihr aber sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird.
Krasser Klopper, again.
Ja, genau. Das können wir jetzt noch mal kurz behandeln. Nachdem wir schon die Zukunft besprochen haben, sprechen wir jetzt über die, ja, das ist die Frage, über die Vergangenheit oder über die Zukunft? Worum geht's in diesem Text?
Worum geht's eigentlich? Wir fassen noch mal zusammen. Ja.
Ein bisschen mal, Vergangenheit wäre jetzt nicht schlecht, ne?
Ja,
ein bisschen Vergangenheit.
Im Dezember. Aber wen interessiert das eigentlich? In der Folge 82. Da saß Jesus mit den Jungs bereits auf dem Ölberg und hat da schon eine krasse Leidensankündigung oder Ankündigung gemacht, wie alles kaputt geht. Und dann fragten ihn die Jünger, was, wie denn, wie werden wir das denn erkennen? Ja, wenn hier die krasse Bedrängnis passiert. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, woran man das erkennen wird. Und im Wesentlichen ist das alles pure Anarchie gewesen, die dann, also wird sein, war. Und das ist
die Frage.
Genau, es ist alles ganz, ganz übel. Und wenn das also so eintritt, das ist jetzt quasi, ja, er hat jetzt quasi die Vorzeichen angekündigt, jetzt kommt quasi Jesus dann auch noch mit dem Handbuch um die Ecke, denn er spricht ja vom Lesen.
Das ist ja spannend, ne? Wer es liest, der merke auf. Ja. Hat sich hier so ein Wort von Markus reingeirrt. Das ist ja mitten in der Rede von Jesus. Da kommt das aber auf einmal mal. Oder ist es ein Kommentar, den Markus für die Leser macht? Ach Mensch, das ist doch ein Ding.
Das ist ja so eine Sache, wo vielleicht Jesus sich auch eventuell bewusst ist, dass der Mensch dazu neigt, Sachen aufzuschreiben. Das hat er ja schon in der Tora gesehen. Und wenn er seine eigene Bedeutung zumindest nur ungefähr gleichwertig schätzt, dann könnte er auch auf die Idee kommen, dass das Leute lesen. Damit durchbricht er dann aktiv die dritte Wand. Toll, oder?
Die vierte. Das ist ja richtig.
Was laber ich eigentlich?
Also die vierte, ja. Die dritte wäre komisch.
Ja, die vierte. Dreieckräume sind echt scheiße. Die vierte Wand. Total spannend, finde ich.
Es beginnt ja gleich mit ordentlich Steigung, weil da so ein komischer, eckiger Begriff drin steht, ne? Wenn ihr aber sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll. So ein bisschen so wie, wer hat jetzt den Amboss auf die Straße gestellt? Oder das Klavier?
So. Ja, auf jeden Fall der hölzernste Begriff eines Satzes, ne? Da habe ich mich gefragt, ob er, also ne, im Kontext der Zeit, der Bibeltext, da habe ich mich gefragt, ob er eventuell auf die Entweihung des Tempels im 2. Jahrhundert hinweist. Also vor Christus, ne? Da wurde ja der Tempel von Antiochus den 5. Ich weiß nicht, er wurde jedenfalls überfallen und entweiht und die Entweihung fand dann statt, dass im Wesentlichen der Tempel Zeus geweiht wurde und da wurde ein Schwein drin geschlachtet. Ganz, ganz elendig. Ja? Ich frage mich, ob er darauf hinweist, denn im Kontext der Zeit war das wirklich ein Drama. Also auch für die Leute in der Zeit, noch 200 Jahre später, eine bekannte Geschichte, dass Besatzungsmächte wirklich krasse Entweihungen mit ihrem Tempel getrieben haben und ob er darauf jetzt hinweist. Also nicht, dass das jetzt wieder so passiert, zwingt, ja, aber so eine Verwüstung des Tempels. Nicht mal zwingend Verwüstung der ganzen Umwelt, sondern erstmal des Heiligtums und so weiter. Das war so mein Gedanke.
Denkst du an das 2. Jahrhundert? Du meinst, das hier ist quasi eher ein Rückblick?
Nein, aber ein Vergleich. Es geht ja immer um Vergleiche. Was wird eigentlich passieren, so, wenn Mächte kommen und den Tempel auf diese Weise entweihen? Dann sind die so stark, dass wir uns nicht mehr verteidigen können und deswegen müssen wir fliehen. Was auch immer dann verteidigen bedeutet, ne? Können wir das einfach mal nüchtern betrachten. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wieder eine neue Großmacht kommt, sondern es geht ja hier schon so, sagen wir mal, um potenziell endzeitliche Aussagen, aber dass für die Juden in der Zeit Gräuel und Verwüstung, die steht, wo es nicht soll, für mich, in meinem Verständnis der Antike quasi, bedeutet, neuer Götzendienst im Tempel wird aufgerichtet, ja, aufs Übelste. Und diese Gräuel ist tatsächlich ein Schwein im Tempel des Herrn zu schlachten, ist schon eine richtig üble Nummer. So, das war so mein Gedanke, der mir spontan kam, als ich das
Also, dass sozusagen die Ungläubigen aus der Perspektive, meinetwegen Römer oder wer auch immer, sonst noch Schweine schlachten möge, den Tempel missbrauchen. Ja. Die Idee ist dann quasi, wenn jetzt hier Jesus spricht zu einer Menschenmenge von Juden oder Markus aufschreibt, was Jesus ungefähr gesagt hat mit einem Blick auf seine Leser, dann spielt dort die Erinnerung an das, was schon war, für die Voraussage eine wichtige Rolle, weil man kann sich Sachen ja schlecht vorstellen, wenn man kein Vorbild hat
sozusagen. Genau.
Okay. Genau, also ich habe hier mal so ein bisschen durch die verschiedenen Übersetzungen gescrollt und festgestellt ist gut, ne? Gesehen, in der neuen Genfer Übersetzung gibt es hier eine Fußnote, die bei Gräuel der Verwüstung oder Gräuel der Entweihung, was auch auf den Tempel hinweist, als Begriff.
Ja.
Den habe ich jetzt selber nicht im Originaltext gecheckt, muss ich zugeben, zu meiner Schande, dass das Verweise auf das Danielbuch bietet. Ja, weil bei Daniel mehrfach so eine Wendung vorkommt. Daniel, kurze Erinnerung, es ist so ein Buch aus dem Alten Testament, das verschiedene Textabschnitte hat. Die einen sind hebräisch, die anderen sind aramäisch und es ist sehr stark, wie man sagt, apokalyptisch geprägt, ne? Also sehr stark im Sinne von Endzeit. So eigentlich der Referenztext, könnte man geradezu sagen, für apokalyptisches Denken, Endzeitdenken im Alten Testament. So, und da gibt es drei Stellen bei Daniel, die diese oder eine ähnliche Wendung dann halt im hebräischen, aramäischen bieten. Und das ist einmal in Daniel 9, 27. In Daniel 9 geht es um so eine Auslegung, da hat sich Daniel irgendwie, so wie er in der Einleitung sagt, beim Propheten Jeremia angesehen, dass Jerusalem 70 Jahre in den Trümmern liegen soll. Und dann gibt es da so eine Prophetie dazu, was das eigentlich bedeutet. Und dann gibt es so 70 Jahrwochen, über die er dann spricht. Okay, und dann heißt es, ab 25 lese ich mal, so sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, ein Meschir, da hängen wir so ein bisschen auf. Einem Fürsten sind es 7 Wochen, also 7 Jahre in dieser Rechnung. Okay. Aber was heißt das schon? Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und tatsächlich war es ja auch so, als Jerusalem nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft wieder hergestellt wurde, unter Kyros, dem Perserherrscher, dass es dort Bedrängnis gab und die anderen Völker versucht haben, Jerusalem wieder zu belagern.
Ja.
Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Oh, da denkt ein Christ irgendwie ganz schnell irgendwie an einen gewissen Messias, der keine Hilfe gefunden hat. Aber wer weiß, ob der gemeint ist. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Da denkt der Christ jetzt an Jerusalem im Jahr 70, wie die Römer den Tempel zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Das ist allerdings nicht passiert bei den Römern. Und bis zum Ende ist Krieg festbeschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Eine Woche lang. Ein Bund für die vielen erinnert schon wieder so krass an das Abendmahl, an das, was Jesus dafür sagt. Ja? Das Blut, das vergossen ist für die vielen. Aber ich assoziiere frei und mache gerade keine wissenschaftliche Auslegung, das möchte ich hier betonen. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster. Hier haben wir den Gräuel der Verwüster, in diesem Fall ist es der Gräuel, der den Verwüster mit sich bringt sozusagen. Kann man sich vorstellen wie so ein böser Typ auf bösen, dunklen Wolken. Bis festgeschlossene Vernichtung. Genau, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Da ist man dann, wenn man als Christ schon wieder ins Neue Testament guckt, bei der Offenbarung und denkt sich so, aha, der alles verwüstet, der wird am Schluss in den Feuersee gestoßen. Mal so rein assoziativ.
Ja.
Also man kann sich vorstellen, warum auch im Christentum eine reiche Apokalyptik herrscht und Leute sich fragen, wie das endzeitlich wohl aussehen
wird. Ja, auch könnte auch prophetisch mal was überlegen. Ja, es gibt einmal noch mal so eine Thematik mit Tempelentweihung im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, im Kapitel 21-28. Ne? Und da steht im Wesentlichen, ihr Männer von Israel, helft. Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen die Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Ja. Paulus, es geht um Paulus. Als Paulus quasi sich bekennt, ja, da gehen die Leute irgendwie voll an die Decke und sagen, oh, der Typ ist doch eigentlich komplett furchtbar, ja. Denn man muss immer wieder bedenken, die Evangelien sind nach den Briefen entstanden und wahrscheinlich auch nach der Apostelgeschichte. Das ist insofern einfach, man könnte das prophetisch sehen. Ja, ich bin jetzt nicht, also ja, ich schon, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der treffendste Punkt ist. Ich wollte es nur mal einbringen, weil es manchmal diskutiert wird, fand ich eigentlich.
Kannst du nochmal auf einen Punkt bringen? Ich konnte dir nicht 100% folgen.
Wenn man Jesus hier wieder prophetische Worte reinlegt, könnte er zum Beispiel von Paulus Wirken sprechen.
Okay.
Ja, weil die Griechen Paulus werden in den Tempel geführt, alles schlimm. Währenddessen ja die Christen verfolgt.
Offenbart.
Bei Daniel geht es auch noch weiter. Daniel 11,31 will ich nicht verschweigen. Da geht es dann um Könige und da geht es eigentlich dann um die historische Situation von Israel ein paar Jahrhunderte vorher. Ne?
Ja.
Geht es um Persien, Griechenland, die Könige vom Nord- und Südreich von Israel. Jedenfalls geht es um den König des Südreichs, der irgendwie in der Patsche steckt, in der Klemme zwischen verschiedenen Angreifern. Und dann heißt es, und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also auch da klingt es nach einem Dämonenbild in dem Fall, also beziehungsweise nach dem Bild eines anderen Gottes. Man hat ja zu der Zeit im Umfeld Israels
hat man reichlich Auswahl,
und auch in Israel ja so Bilder aufgestellt, ne, von Göttern, die dann ihre Präsenz damit verwirklicht haben. Genau, und in Daniel 12 gibt es auch noch was. Da gibt es dann eine Weissagung über die Dauer, wie lange dauert es, bis diese Endzeit vorbei ist. So, und es fängt so schön an in Vers 8, Satz ich mein, und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und ich glaube, das ist ein guter Satz, wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt. Es ist okay, es nicht zu verstehen. Und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein, bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, also das, was man als Kult eigentlich macht am Tempel, um den verwüstenden Gral einzusetzen, sind es 1290 Tage. Den verwüstenden Gräuel, nicht den Gral. Wir sind ja keine Illuminaten. Genau. Naja, so, jetzt kommen wieder die Apokalyptiker und sagen, 1290 Tage? Das ist ja schon lange um. Lass uns mal sagen, das wären Jahre. Nein, lass uns mal sagen, das wären Doppeljahre. Nein, Dreifachjahre. Und dann rechnest du immer deinen neuen Tag aus. Glücklich, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst aufstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also dieser Text bietet irgendwie auch die Lesart zu sagen, naja, gut, irgendwie wird es schon kommen. Mach dir keine Sorgen. Ja. Zumindest Daniel soll sich keine Sorgen machen.
Was ich total spannend finde, ne? Weil auch diese, zum Beispiel die Aussetzung des Tempelkultes hat ja mit Antiochios im Wesentlichen stattgefunden zwischendurch. Und dann kam ja der Makkabäeraufstand unter Judas Makkabäus, der ja dann Jerusalem freigeboxt hat und den Tempelkult damit wieder einsetzen lassen konnte. Ich glaube, er hat es gar nicht gemacht. Ich glaube, es war noch jemand anderes. Aber dann fand er wieder statt. Ja, also knapp seit 150 Jahren, oder sagen wir mal hier in diesem Fall, wo Jesus davon spricht, seit 170 Jahren, auch unter Herodes, findet der Tempelkult statt.
Ja.
Also auch ein fragiles Ding. Auch da werden die Leute sich dran erinnern. Das kann gerne mal passieren. Da kommt dann mal einer und macht uns platt. Alles ganz furchtbar. Und wovon Jesus also spricht, ist etwas, was, glaube ich, den Juden noch hart in den Knochen steckt. Und der umso schlimmer ist das. Und das könnte man, finde ich, da alles mal drauf rauslesen und mal wissen sollen.
Ja. Also es ist ein sehr kryptischer Text aus unserer Sicht. Ich muss auch sagen, also es gibt ja auch so eine riesen Begeisterung immer für die Offenbarung. Das ist ja auch ein Text, der sehr stark mit Zahlenmystik arbeitet, ne? Und mit vielen versteckten Andeutungen und man weiß immer nicht genau, was man jetzt denken soll. Also Luther hat mal stark empfohlen, solche Texte auch, wenn sie mysteriös sind und irgendwie spannend dadurch, nicht in den Vordergrund zu rücken, sondern sich auf das zu fokussieren, was man gut verstehen kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man durchaus Leuten, die in verschiedenen Endzeitsekten oder Konfessionen, wenn man so will, unterwegs sind, durchaus entgegenhalten kann. Ist das wirklich das Zentrale, was ihr in den Vordergrund rückt? Ja, das Markus-Evangelium ist ein Evangelium, das damit beginnt, dass es eine gute Botschaft von Jesus Christus gibt. Und die wird erzählt in seinem Wirken, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Das sind die zentralen Punkte. Und dieser Punkt hier, der soll zwar aufgemerkt werden, aber wenn man das andere noch nicht hat, dann ist das ein Nebengleis.
Deswegen bin ich ja immer wieder, entblöde ich mich nicht jedes Mal wieder zu sagen, die Offenbarung hätte man streichen können. Das, ich weiß, da werden Menschen sich empören und sagen, die Heilige Schrift zu streichen, Dinger, das ist Ketzerei.
Ja, sie hat aber auch schöne Verse, wenn es heißt, siehe, ich stehe bereits an der Tür, der anklopft, dem wird aufgetan und ich werde einkommen und mit ihm essen.
Das sind schöne Verse, weil wir sie alle aus unserer Kindheit kennen und so. Wenn Luther entschieden hätte, das kommt nicht drin, dann wäre der doch heute für alle egal. Das ist wie mit den Apokryphen, ey. Das Ding ist halt, die Heilige Schrift ist heilig. Da kriegst du mich auch nicht von weg. Aber der Punkt ist, es ist wirklich zu hinterfragen, welche Texte uns aufbauen. Ja? Und ich glaube wirklich ernsthaft, nachdem ich mich super lange, Jahre mit der Offenbarung beschäftigt habe, kam ich zu dem Schluss, ey, ist ein Riesenmachwerk, das braucht keine Sau. Ist wirklich komplett nervig und es hilft auch keinem. Ich habe auch noch keinen getroffen, der danach sich besser fühlt oder irgendwie cleverere Ansätze hat, seinen Glauben zu leben. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen bin ich da komplett, also raus bei der Nummer. Ja?
Ich reiß mal kurz die vierte Wand ein. Oder die dritte meinetwegen. Oder gibt es einen Podcast? Podcast-Wende? Naja. So. Ja. Hallo, du da, der du uns im Ohr hast und mich gerade. Wenn du eine andere Meinung hast, Du weißt, was du zu tun hast. Ich bin gespannt. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Also gute Botschaft, ja, wenn wir nicht in Judäa sind, dann müssen wir nichts machen. Weißt, sollen wir auch in die Berge fliehen? Gut, da gibt's dann die Anekdote irgendwie, dass tatsächlich die Leute zu der Zeit zum Teil, zumindest die christlich, in Anführungszeichen christlich-Gläubigen, die dem Weg nachfolgenden Juden in die Berge geflohen seien bei dem Römerangriff. Wer weiß, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Der nächste Vers.
Das finde ich spannend.
Das finde ich deswegen witzig, weil ich muss sofort denken an Flutkatastrophen, ne?
Ja.
Das ist ja genau das Ding. Und in Daniel 9 am Ende heißt es ja, dass ne, die fremde Macht das Land zerstören wird und überfluten.
Genau. Und das habe ich mir fast gedacht, dass du das sagst.
Na, das, toll.
Das tut mir echt leid. Die typische Architektur, an die man denkt, weil wir an alle schön aus Europa kommen, die ist zwangsläufig, gibt die das mit so, ne? Du gehst nicht ins Haus runter, du bist auf dem Dach. Na, ja, tut mir leid. Die typische Architektur damals war, dass die Treppen außen am Haus dran waren.
Yeah,
die ist also, verlass das Dach, wenn du gerade drauf bist und geh nicht rein. Renn einfach los. Go, go.
Am besten in die Berge. Hier steht, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein.
Ja.
Beides nicht.
Steige nicht hin.
Nicht
hinunter. Ach, das. Du meinst, er soll auf dem Dach bleiben.
Der Punkt ist, die Leute sollen auf den Flachdächern ausharren, bis die Bundeswehr mit ihren Helikoptern kommt.
Aber das macht doch keinen Sinn. Lukas, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist wieder... Das bezieht sich aufeinander, weil, pass auf, und zwar aus folgendem Grund, ja. Denn oh, ja. Vers 16, und wer auf dem Feld ist, wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen, heißt, renn jetzt direkt los, ja. Wenn dein Mantel irgendwo rumliegt, ist scheißegal, lauf. Was ich hier lese, ist, er sagt, in dem ersten Gruppe sagt er, geh auf die Berge, ja. Also dahin, wo keiner ist. Den dritten sagt er, renn ganz weit schnell weg und dreh dich nicht um und du willst mir tatsächlich sagen. Den zweiten sagt er, bleib zu Hause.
Das ist bescheuert. Was irrelevant ist, aber auf die Berge fliehen. Wann fliegt man auf die Berge? Beim Tsunami zum Beispiel fliegt man auf die Berge, um mal ein heutiges Beispiel zu verwenden. Ja, und auf dem Dach bist du auch erhöht und auf dem Feld bist du einfach am Arsch, wenn du dich umdrehst und in Richtung des Chaos läufst. Also musst du auf die Berge fliehen, wenn du in Judäa bist. Also,
alles klar, Hochwasser in Israel.
Kann man so sehen. Wer weiß, woher dieses Wasser auf einmal kommen soll. Ja. Aber ne, es ist ja gut, wenn wir uns hier schwer tun. Wir haben ja lauter Experten da an den Hörern sitzen und sind gespannt, was dazu beizutragen ist. Ich hätte auch die Bereitschaft, hier nochmal tiefer nachzugraben, aber das ist, glaube ich, nicht im Rahmen von unserer wöchentlichen Podcast-Session möglich. Wir merken uns das mal, ne, Simon?
Ja, Sonderfolge.
Ob man da noch mehr machen kann.
Hochwasser.
Aber es kann eben auch sein, dass dieser Text einfach für uns schwer verständlich ist und wir gucken müssen, welche Perlen wir trotzdem rausziehen können.
Ja.
Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Das klingt ja fast wie im Alten Testament.
Hosea 14,1.
Oh, Simon, ey. Bist du Simon?
Ja, ich gebe zu, ich habe dann doch mal den Text schon hervorgelesen, ne?
Mhm, ist doch gut.
Ja, da steht im Wesentlichen, Samaria muss büßen, dass es sich aufgelehnt hat gegen seinen Gott. Ja? Sie sollen durch Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettern und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden.
Oh.
Übel, Mann. Ja? Also auch wieder, also bezüglich, ja, es geht ja nicht darum, dass das jetzt ein konkreter Bezug ist, aber wozu Menschen ja immer gerne neigen, wenn Barbarei passiert, ist barbarisch zu handeln. Gerade die schwachen und verletzlichen Menschen, da geht man immer gerne ran. Kleiner Seitenhieb in der Geschichte. Guckt euch, wenn ihr mehr wissen wollt, dazu in Bosnien-Herzegowina-Krieg an, was da passiert ist. Das sind eine ganz krasse Gräueltaten und das ist, glaube ich, etwas, was offensichtlich im Menschen drinsteckt, ja, sich auf diese Menschen zu stürzen. Und da sagt sogar Jesus, die sind krasser am Arsch, ja, wenn das soweit ist. Ich finde es ein bisschen krass, persönlich, weil sagt mir denn das, ja, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der, wie Jesus sagt, seid wachsam, ja, dann bin ich wachsam und dann bin ich verheiratet, ja, und gedenke, Kinder zu bekommen, dann ist das eine ganz ambivalente Handlung, die ich da ausführe.
Ja. Naja, aber im Alten Testament ist ja gelegentlich auch so eine Warnung, also wenn, ich meine, das findest du bei Jeremia zum Beispiel auch, wenn es da heißt, wehe den Schwangeren. Also weh oder wehe ist ja eigentlich eine Klage, die man vorab schon macht. Das heißt also, es geht nicht darum, nur zu sagen, Achtung, Achtung, ja, wehe dir, der Opa mit dem Zeigefinger, der noch so komisch redet, ja. Sondern es bedeutet eigentlich, der Prophet jault jetzt schon darüber, dass etwas passieren wird und das wird ganz sicher kommen. So. Also, wenn da steht, weh aber den Schwangeren, dann heißt es, fangt an zu trauern, Leute, euer Schicksal ist besiegelt. Und das ist, ich meine, bei Jeremia auch deswegen so, weil die Schwangeren und die Stillenden ja Kinder in die Welt setzen, die aufwachsen sollen, die eine Zukunft haben sollen. Und das heißt quasi, Leute, ihr macht etwas Vergebliches, es wird keine Chance für diese Kinder geben. Ja, also das ist so eine krasse Absage an die Zukunft, so dass man sagt, sorry, es gibt keine Zukunft. Ihr habt das Ganze, was ihr angefangen habt mit Kind austragen und auf die Welt bringen und stillen, vergeblich getan.
Ja, aber da kommt der harte Mensch in mir durch. Ja? Dann sage ich, wenn es für meine Kinder und für die Frauen keine Zukunft gibt, gibt es auch keine für mich.
Genau, und das könnte genau damit gemeint sein.
Ah. Ja. Ja.
So, Israel wird ja gelegentlich auch als Schwangere und als Kreisende beschrieben, in den Klageliedern zum Beispiel, ja? der keine Hilfe kommt. Naja, und nice jetzt, Vers 18, ja, zwischendrin, bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Also, Leute, ja, es gibt noch eine kleine Chance, dass es nicht ganz so schlimm wird, weil stellt euch vor, es wäre Winter.
Dann ist richtig kacke, ja?
Ja.
Ey, Krieg, Mord und Totschlag, alles nicht so schlimm, aber Winter.
Ja, aber
gut, es liegt ja auf der Hand. Ich glaube, überall auf dem Erdball ist jedem klar, wie auch Winterzeit an unterschiedlichen Orten auf der Erde aussieht. Ja, es gibt ja Winterzeit, heißt ja dann Regenzeit, zum Beispiel in Asien, ja, in Teilen von Asien. Aha. Gibt halt keine Nahrung, ja, sehr lebensfeindliche Umgebung, alles schlimm. Und dann ist ja auch schlecht auf den Bergen im Winter, ja, oder auf dem Dach. Was machst du denn da? Mhm. Ja, okay. Und wenn du wegrennst vom Feld und deinen Mantel vergessen hast, im Winter.
Ja, aber es ist doch verrückt, ja. Es geht um Vorzeichen und darum, dass es eines Tages passieren wird und dann zwischendrin, naja, also bittet mal, dass es nicht im Winter geschehe. Also entweder ist das eine Warnung, ja, also es könnte Winter sein, oder es sagt hier, ihr habt auch ein bisschen Mitspracherecht bei dem ganzen Scheiß. Oder Jesus sagt damit in dieser Markus-Version, ich weiß auch nicht, wann es genau ist, aber es wäre sehr ungünstig, wenn ihr den Winter erwischt.
Das ist ein guter Punkt, dass du damit tatsächlich auch andeutest, dass Jesus es nicht weiß.
Beziehungsweise ist es für ihn in dieser Stelle nicht das Wichtige. Die Frage ist, was ist ihm überhaupt wichtig? Ja, ihm ist, wenn man das alles liest und nichts versteht, so wie wir gerade, ja, oder immer nur so ein paar Assoziationen, oh, das steht aber schon im Alten Testament. Oh, ja, dann kommt der rüber, Leute, es wird eine Endzeit geben und die wird dramatisch und die wird scheiße und das wird alles ganz schlimm. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. So, also da, so interpretiere ich jetzt mal den Vers mit
dem Vers 20, ja? Vers 19.
18, genau. 19. Ja, und dann heißt es, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist. Bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Wenn wir uns kurz zurück erinnern, was erzählt die Bibel so für über den Anfang der Schöpfung und alles, was dann passiert ist? Bedrängnisse?
Ja. Also an der Stelle kann man sich natürlich dann wieder auf die Offenbarung beziehen und so.
Ja, wieso? Ich meinte jetzt eher den Rückblick, weißt du? Wenn es heißt, es wird so eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang an der Welt nicht mehr war und dann denkt man so zurück an die Art und Weise, wie Kain seinen Bruder erschlagen hat, wie
oder,
dann
Noah Leichen sehen durch genau. Die Noah durchschippern muss.
Genau, ja richtig. Und dann Turmbau zu Babel und Sprachverwirrung und
ja.
Die ganze alttestamentliche Erzählungswelt, die Kämpfe, die Israel ausfechtet, 40 Jahre in der Wüste. Ja. Also der Einleiten nach dem anderen und dann heißt es so, das wären Kleinigkeiten dem gegenüber. Und auch die Bedrängnis in Ägypten, ja, unter dem Pharao zu dienen und dann vor ihm fliehen zu müssen und was auch immer.
Da muss man schon sagen, da ist die Messlatte hoch angesetzt und man denkt sich mit jedem Mal, auch umso mehr Geschichte die Menschheit hat und umso gefühlt größer das Leid wird, das wir in der Geschichte dann immer wieder hatten, da denkt man sich so, mein Gott, was soll denn das bedeuten? Naja, ja. Da können wir dann doch mal, jetzt entblöde ich mich doch mal kurz vor der Offenbarung zu sprechen. Übrigens ein Grund, warum ich die nicht mag. Ja, gehen ja auch fast zwei Drittel der Menschheit krachen. Ja, und da denke ich mir dann immer so, das ist schon richtig schlimm. Also ist ja noch nie passiert. Noch nie in der Menschheitsgeschichte sind wir weniger Menschen geworden, ja, sondern immer nur mehr. Und hier wird ja von etwas gesprochen, wo wir eindeutig weniger werden. Das ist also wirklich ein unvorstellbares,
nachhaltig meinst du,
nachhaltiges Leid. Und das ist der Grund, warum ich mir immer denke, Jesus bringt es dann genug auf den Punkt und denkt sich jetzt nicht, oh, jetzt schreibe ich mal noch eine Offenbarung, das muss halt erst einer seiner Jünger später machen. Da denke ich mir immer so, ja, danke, ja, fühle mich gleich viel besser. Reicht mir nicht, dass es nur furchtbar ist, sondern Johannes macht es auch noch richtig plastisch.
Naja, der Hoffnungsschimmer in diesem Vers ist ja auch, es wird eine Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen wird und auch gewesen ist und auch nicht wieder werden wird. Ja, also es gibt da noch was danach.
Toll.
Ja, kleines Trostpflaster. Hilft uns an der Stelle nicht so viel weiter. Aber ich stelle mir vor, ja, die Jünger sind jetzt mit Jesus so lange unterwegs und haben jetzt irgendwie eine ganze Menge von ihm gecheckt. Und jetzt fängt er diese Rede an. Die sitzen da bequem auf einer Parkbank gegenüber vom Tempel und fragen nur so, wie meinst du denn das jetzt? Wann wird das eigentlich passieren, dass der Tempel kaputt geht? Und er fängt an, boah, Stürme von Kopfnüssen werden auf dich herniederhageln.
Ja, stimmt, ey.
Gandalf, Jesus. Nee, und er haut da einen raus nach dem anderen und dramatische Sachen und Markus hat das einfach alles so mit übernommen, so, weißt du, so. Also auch nicht so nach dem Motto, oh, jetzt kommt irgendwie was Komisches oder sowas. Nö, selbstverständlich. So, also, sagen wir mal, er hat es so gesagt, ja. Da sitzt du doch als, wer sitzt dabei hier? Petrus sitzt dabei, Jakobus und Johannes und Andreas. Also die beiden Brüderpaare, ja, die sich vielleicht noch aneinander klammern können. So die Kleinen immer, Andreas an Petrus und Johannes an Jakobus. So, was ist mit dem Meister los? Und er haut da einen raus nach dem anderen und heute sitzen wir da und verstehen es immer noch nicht.
Ja. Das ist doch völlig krass, ey. Die haben die Jungs alle erstmal eine Zigarette angezündet nach der Rede. Völlig umsonst, ja. Oder auch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall krass anstrengend. Danke, Jesus, auch dafür. Ja, ist geil. Ich finde den Typen so lustig. Ja? Der macht mich völlig fertig, sein Verhalten. Und ich sage immer wieder, auch an dieser Stelle, wer den Typen Best Friend Jesus dahinter sieht, der hat irgendwie komische Freunde. Ist ein krasser Typ. Ja.
Ja, aber das Krasse ist ja, dass es derselbe Typ ist, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also, ne?
Ja.
So.
Ja,
gut. Also, man muss sehen, er ist einfach ein echter Typ. Mit vielen Seiten. Also, schön. Was er sagt, ist, es wird alles ganz schlimm, ja.
Ja.
Und keiner weiß genau wann, aber er sagt, dann ist es soweit, wenn das passiert.
Wenn das soweit ist, ja. Aber ich muss auch sagen, ist dann auch eindeutig, ja. Also, die unbescholtene Frage, woran werden wir denn erkennen, wenn es losgeht? Da nimmt sich Jesus die Zeit, um die Scheiße komplett bunt auszumalen.
Genau. Vielleicht ist das auch, also es kann zwei Sachen sein. Entweder Jesus hat so eine krasse Einsicht, dass es nur so in Brocken überliefert werden kann, weil Markus das mal am Schluss nichts mehr versteht. Ja, weil, was hat er gesagt? Warte, lass mal aufschreiben. So irgendwie drei Tage später sagen die Jungs, erzählen die Jungs das weiter, weil sie immer noch so geflasht sind, okay. Und irgendwann schreibt es jemand auf und kommt nur noch so auf die Keywords und denkt so, was? Wie hängt das alles zusammen? Okay, ich schreibe mal ein paar Mal Kai dazwischen, also und. Okay, und dann hat man einen Markus-Text. Oder Jesus wollte einfach klar machen, Leute, es wird völlig abgefahren und ich sag's euch jetzt mal ganz genau, jetzt wieder der ironische Jesus, passt mal auf. Und dann haut er eine Linie von Sachen raus, die einfach keinen Sinn machen können, sodass man am Ende denkt, ja, es wird wichtig, man sollte aufpassen, aber wir können es halt nicht wissen. So, ja. Also ist immer ein bisschen schwer mit Ironie bei Jesus und mit Textpragmatik, also dass sozusagen der Text irgendwie nicht nur einem was sagen soll inhaltlich, sondern auch einen Eindruck bei ihm hinterlassen soll. Aber dieser Text löst bei mir auf jeden Fall eindeutig den Eindruck aus, kann auch aus mangelndem Wissen kommen, ja, dass wir vielleicht auch einfach über 2000 Jahre lang nicht mehr herstellen können, weil es irgendwann mal bei den Leuten vorhanden war und verloren gegangen ist. Aber das löst bei mir das große Gefühl aus, dass das total wichtig ist, dass das eines Tages so sein wird und gefährlich und dramatisch und man vorbereitet sein soll. Jesus spricht ja auch nicht ohne Grund. Bei Matthäus ist das, ne, von den Jungfrauen mit und ohne Öl, die sich vorbereiten sollen, dass der Bräutigam, also Jesus, irgendwann kommt und es dann wirklich abgeht. So, also es ist wichtig und es wird dramatisch, aber es gibt keine menschenmögliche Weise, das einfach kognitiv jetzt zu erfassen, weil das einfach zu krass ist.
Und da kann man immer wieder trotz allem nur warnen und jetzt, wenn Leute da sitzen und sagen, ja, na klar, ja, Sintflutartige Zustände, immer mehr Krieg, Terror und Schmerz auf der Welt, eindeutig geht die Welt unter. Da sage ich, solange es noch Kanada gibt, ist alles gut.
Ja, super, Simon. Ja. Ja, gut, dann schauen wir mal, wie lange Kanada noch existiert. Als wir das letzte Mal Risiko gespielt haben, war Kanada ziemlich schnell weg von der Landkarte. Das lag aber daran, dass du Kanada besetzt hattest.
Nein, ich habe Kanada befreit, Lukas.
Na, du hattest Kanada besetzt.
Demokratisiert quasi.
Und dein Bruder hat Kanada eingenommen.
Krass. Mein Bruder war es.
Ja, der nur hier.
Ja, Endzeit, siehst du? Brüder und die Schwester machen sich gegenseitig platt. Endzeit ist passiert zu Silvester, Leute.
Jemand hat Risiko erfunden. Genau, das ist das Problem. Und es gibt auch immer mehr Krieg, was nicht nur daran liegt, dass es immer mehr Krieg gibt, sondern auch immer mehr Nachrichten über Krieg, die wir immer weniger hören. Und das ist die Sache, wo man jetzt wachsam sein muss. Ja? Auch wenn wir es immer weniger merken, es ist real. Gut, okay, nichts Genaues weiß man nicht. Bla, bla, bla. Der deutsche Fußball, bla, bla, bla. Gute Nacht, Marie.
Das Ende.
Ich freue mich jedes Mal, Lukas, wenn du die Überleitung machst. Die inspiriert mich so sehr, dass ich nur noch dazu komme zu sagen, ihr da draußen seid auch so inspiriert und wollt unbedingt schreiben, dann geht in die Kommentarsektion, geht auf Twitter, ja? Schreibt uns eine E-Mail, völlig egal.
Aktiviert malt uns ein Bild auf Instagram.
Oh, das wäre auch schön. Ja? Macht Lego-Bilder. Ich habe das Bild bis heute übrigens, das ist ganz toll.
Das ist übrigens von Erik, geiler Typ.
Ja, geiler Typ. Ich schätze das sehr. Und macht solche Dinge. Ja, go, go.
Und bei all dem, Leute, egal wie die Welt untergeht, ja, egal ob es brennt oder nicht, nehmt Bartöl, das nicht brennbar ist. Und
bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.